Ja, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Aber wir haben das Ziel und manche sind schon am Ziel. Ich möchte ein bisschen persönlich berichten, weil ja doch einige hier uns schon länger kennen. Mein Vater ist am Ziel. Er durfte am 9. Januar Anfang Jahres umziehen in den Himmel zu Gott. Er durfte 84 werden, ein gesegnetes Alter. Und doch kam es total unerwartet. Ihm ging es soweit gut. Er hat am Abend vorher noch munter und fröhlich mit manchen telefoniert. Und menschlich gesehen ein schöner Tod, nachts um 3 ein Herzstillstand. Menschlich brutal, weil man nicht darauf eingestellt war. Und auch wenn er 84 war, aber es war der Vater. Und ich hatte eine sehr gute, eine sehr enge Beziehung zu ihm. Er hatte immer so das richtige Wort, wenn ich ihn aus Evangelisationen anrief und ihm von Widerständen erzählte. Sein Standardsatz war immer: Karl Ernst, danke Gott, dass du das erlebst. Wenn das ausbleibt, musst du dich mal selbstkritisch hinterfragen. Ist doch herrlich, oder? Das ist mutmachend. Ja, dann lässt meine Frau ganz herzlich grüßen. Sie macht gerade Betreuung meiner Mutter. Also generell macht das im Moment noch unser Sohn und bald geht meine Schwester ein halbes Jahr zu ihr. Meine Mutter wohnt in der Heimat am Kaiserstuhl. Und ja, es geht ihr soweit körperlich und alles gut, aber sie ist halt seit 3 Jahren fast erblindet und deswegen kann sie nicht alleine leben. Ja, unser Sohnemann, der wird jetzt nächste Woche mit dem Germanistikstudium fertig. Am 1.10. fängt er als Lektor an im christlichen Verlag in Dillenburg, also den zieht es ins Hessenland. Und Februar nächstes Jahr ist die Hochzeit geplant, zumindest noch. Ja, es ist jetzt gerade ein Ehevorbereitungswochenende, wo sie sind. Nein, Spaß beiseite, ja. Kleiner Spaß. Im Februar wollen sie heiraten. Unsere Tochter 19, die Alina, die wurde Ende März fertig mit der Krankenschwesterausbildung. Und dann hat sie gesagt, jetzt will ich mal in dem Sinne einen Einsatz für Gott machen und ist mit Licht im Osten, aber mit dem Schweizer Zweig in Viseu de Sus, Nordosten von Rumänien, in einem Kinderheim. Und das ist also nur 15 Kilometer von der Ukraine entfernt, wer sich auskennt, Cluj, und dann 160 Kilometer nordöstlich. Genau, und da waren wir auch, meine Frau und ich, jetzt vor gut einem Monat, haben sie 9 Tage besucht. Das war eine ganz tolle, eine ganz wertvolle Zeit. Genau, und sie hat also vor, demnächst wieder zurückzukommen. Und irgendwann arbeitet sie auch wieder im Krankenhaus, aber wer weiß, was ihr noch für eine Idee kommt. Genau. Ich habe immer meinen Kindern gesagt, nutzt es aus, solange ihr jung und frei seid und geht mal ins Ausland. Ja, jetzt darf ich mich nicht beklagen, wenn sie, weiß ich nicht, wo überall hingehen. Okay, soweit ein kleiner persönlicher Einblick. Dann kommen wir nun zum Stolpern. Ich denke, jeder von uns kennt, dass wir schon mal gestolpert sind. Ja, du fällst hin und einmal tut es mehr weh oder es tut weniger weh. Und dann liegst du da und dann willst du eigentlich so schnell wie möglich wieder aufstehen, ja. Und das fällt dir dann gar nicht immer so leicht. Es geht nicht so leicht, es geht nicht so schnell, wie wir das uns wünschen und wie wir wollen. Logisch ist, um nicht zu stolpern, ist es gut, wir machen die Augen auf. Und wir schauen mal die nächsten Meter, wo wir gehen. Also wir konzentrieren uns auf den Weg, der vor uns liegt. Ich war kürzlich mit dem Buscafé Mobiler Treffpunkt in Weingarten bei Ravensburg und ich hatte keine andere Chance. Ich musste das Stromkabel voll über die Fußgängerzone legen und dann kommt das Kabel in eine Kabelbrücke. Dann sind wir von der Zeltmission, versicherungstechnisch sind wir sauber. Habe ich das Kabel so liegen und es passiert was, dann haben wir ein Problem. Ja, und eine ältere Dame, ich habe die schon stolpern gesehen im Voraus, die läuft da durch die Gegend, schaut die Schaufenster an. Und dann stolpert sie über die Kabelbrücke und dann schimpft die los. Wie kann man nur so dummes Zeug über den Weg legen? Ich hätte am liebsten gesagt, wie kann man auch die ganze Zeit nur die Schaufenster angucken? Habe ich natürlich nicht gesagt. Also mal konzentrieren, schauen, was liegt vor mir. Und so geht es gut gemeint von Gott, dass er uns in seinem Wort einige Stolpersteine zeigt, mögliche Gefahren, um uns ja zu bewahren. Es ist also gut gemeint von ihm, wenn er uns auf solche Dinge aufmerksam macht. Und wir schauen uns heute 3 mögliche Stolpersteine für uns Christen an. Ich weiß, es gibt noch zig oder hunderte mehr. Aber diese 3 kommen in einem Kapitel der Bibel vor. Und diese 3 wollen wir uns also anschauen. Sie stehen alle in Lukas 17. Aber bevor ich auf den ersten Stolperstein komme, lese ich zunächst mal Vers 1, Lukas 17. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es wird immer Verführungen geben, doch wehe dem, der daran schuld ist. Also Jesus sagt, Verführungen ist das Normalste, was es gibt. Und anstatt Verführungen sage ich jetzt mal Stolpersteine. Ja, dass es Stolpersteine, dass es Gefahren in unserem Leben gibt, ist normal, das gehört dazu. Zu Jesus zu kommen, mit Jesus zu leben, heißt ja nicht, dass wir ein problemloses Leben haben, dass wir keinerlei Gefahren ausgesetzt sind. Ja, und deswegen auch müssen wir uns gar nicht dran aufhalten. Ach, die Zeit, die wird ja immer noch antichristlicher. Und wie sieht es mit dem Zeitgeist aus? In der Bibel wird uns nichts anderes vorausgesagt und dann treffen die Dinge ein und wir werden panisch. Ja, es steht hier, es ist das Normalste, was es gibt. Verführungen, Stolpersteine. Und somit schauen wir uns jetzt den ersten möglichen Stolperstein an. Und das ist, wenn wir nicht vergeben. Vers 3 und 4. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Ich habe es erst gestern praktiziert, will mich nicht loben, es hat lang genug gedauert. Wir werden in unserer Gemeinde ein Brüdertreffen und ich dachte eigentlich immer, der andere müsste mal auf mich zukommen. Dann bin ich gestern auf ihn zu und habe was ausgesprochen, was aus meiner Sicht zwischen uns stand. Und dann hat er gesagt, ich bin da genauso beteiligt, ich habe diese Fehler genauso gemacht, nicht nur du. Ja, da mache ich Mut, lass uns aufeinander zugehen. Denn wenn wir nicht in Vergebung leben, wenn die Beziehungen nicht bereinigt sind, dann ist es doch automatisch, dass Hass in uns aufkommt, Bitterkeit, wenn wir den entsprechenden Personen begegnen, keine guten, gottgewollten Gefühle aufkommen. Ich habe es mal in einer Evangelisation erlebt, da wurde jemand gebeten, eine Aufgabe zu übernehmen. Der hat die auch ausgeführt, aber weder er noch die anderen waren zufrieden. Und dann war da eine Atmosphäre, die war überhaupt nicht gut. Ja, und ich habe gesagt, Leute, bitte klärt das, vergebt euch. Wir wollen weiter evangelisieren in einer doch, was in unserer Hand steht, bereinigten Atmosphäre. Und vor allem, wenn wir es aufschieben, bleibt es ja vorhanden. Also wenn du dich erst zwei Wochen später wieder in der Gemeinde triffst, ja, dann ist es ja immer noch zwischen uns. Also es wirkt sich aus, es gibt dann keine unbelasteten Beziehungen mehr. Und es ist wirklich schade, aber auch traurig, ja, wie das unter Christen oft ein Problem ist. Mir hat kürzlich ein junger Mann sein Herz gelüftet in seiner Gemeinde, wo er hingehört. Über 70-jährige Christen, Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs, gehen in eine Gemeinde, aber Dinge sind seit Jahrzehnten nicht vergeben. Und die einen reden über die anderen entsprechend. Ein Ehepaar hat die Einladung zu einer Geburtstagsfeier abgesagt mit der Bemerkung, wir kommen nicht, weil die ja kommen. Alles reife Christen. Und ich kenne es ja von mir, dass wir es so gerne umkurven. Wir umkurven es so gerne, anstatt es zu klären. Das Umkurven, das sind dann so Sätze wie zum Beispiel, ach ja, das lief ja wahrlich unglücklich. Oder, ja, man muss die Umstände sehen, die waren nicht einfach. Aber durch Jesus können wir doch offen zu unseren Fehlern stehen und vergeben. In Vers 4 ist interessant, dass es von Jesus ein Auftrag ist. Es ist die Befehlsform, wir sollen vergeben. Und interessant ist, Jesus nennt es hier Versuchung oder Verführung, nicht zu vergeben. Und wir müssen aufpassen, dass wir Gefahren und Verführungen nicht nur in eine theologische Ebene verfrachten. Natürlich gibt es die Gefahren der Verführung im theologischen Bereich. Da gibt es den Begriff Hermeneutik der Demut. Also wir dürfen uns maximal zumuten, zu 99,9% zu sagen, die Bibel ist uneingeschränkt Gottes Wort. Oder da steht in 1. Timotheus 2, die Frau lehre nicht in der Gemeinde. Ja, und dann, ach, du musst das kulturell sehen, beachte die Kultur bei Paulus, beachte unsere Kultur. Also dass wir uns richtig verstehen, die Verführungsgefahren in der theologischen Ecke, die gibt's. Aber wir dürfen das nicht nur dahin verfrachten, sondern es beginnt doch in der Praxis. Es beginnt zum Beispiel mit Vergeben. Und dann auch in Vers 4, die Zahl 7 ist ja dieses Bild für Vollständigkeit. Jedes Mal, wenn ein Mensch sündigt, dann soll ihm vergeben werden. Wie ist es aber, wenn jemand an uns schuldig wurde, aber nicht um Vergebung bittet? Dann sollen wir keine Bitterkeit tragen. Aber unausgesprochen ist es nicht geklärt. Dieses unter den Teppich kehren, ja, jetzt ist ja wieder alles gut, machen wir weiter. Das gibt's in der Praxis, aber das ist nicht die Lösung. Es kann nicht einfach weitergehen wie bisher. Und oft ist es ja auch so, dass Missverständnisse uns den Weg verbauen. Und da mache ich Mut, gebe es aber zu, das gelingt mir auch nicht immer so schnell, ja, dass wir rückfragen, wie hast du das oder jenes gemeint? Oft sage ich ja auch Dinge und in meinem Kopf ist klar, wie ich es meine, aber es kommt anders an. Oder ich höre auch etwas durch meine Brille und Kommunikation ist ja nicht umsonst ein spannendes, großes Thema. Ja, lieber mal rückfragen, Verständnisfragen stellen. Ja, Kommunikation, so oft gibt es da Missverständnisse. Ein Großteil der Schweiz hat ja Deutsch als Sprache und trotzdem gibt es da Missverständnisse. Wenn du einen Schweizer bittest, wische den Boden, dann wird er den Besen nehmen und fegen. Für uns ist Bodenwischen feucht, nass aufzuwischen. Ja? Oder wenn du einen Hund hast und dann kommst du nach Hause mit einem schweren Karton voll beladen und du willst so schnell wie möglich in die Küche, um ihn abzustellen, aber mitten im Flur steht dein Hund im Weg und dann sagst du, mach Platz. Wenn er gut erzogen ist, dann setzt er sich mitten in den Weg und dann ist dein Weg erst recht verbaut, ja? Also auch wenn wir keine Hunde sind, ja, aber ihr seht, wie oft gibt es Missverständnisse. Also nicht falsch verstehen, mir ist jetzt heute Morgen niemand begegnet, der mich abgestoßen hat durch einen unangenehmen Körpergeruch. Aber wir wissen, unangenehmer Körpergeruch ist abstoßend und so ist es auch mit unseren Seelenbereichen, wenn sie nicht gesund sind. Und wir machen uns auch unglaubwürdig. So wie unser Körper Pflege braucht, brauchen wir auch Pflege in unseren Beziehungen. Nichts geht ja ohne Sauerstoff. Kein Feuer brennt ohne Sauerstoff. Für unseren Kreislauf brauchen wir Sauerstoff. Kleider müssen gelüftet werden. Und so ist der Sauerstoff für unsere Beziehungen ist Vergebung. Das ist der Sauerstoff. Ja, und schaut mal, wir sind doch so unterschiedlich. Und dann stellt uns Gott zusammen. Und deswegen gibt es so viel auch, was auf der Hand liegt, dass es doch immer wieder reibt. Wir können uns die allerwenigsten Menschen aussuchen. Wer von euch Geschwister hatte oder hat, du wurdest nicht gefragt vor deiner Geburt, bist du mit einverstanden, mit diesen aufzuwachsen? Ich wurde nicht gefragt, Karl Ernst, ist es okay, dass Paul und Martha deine Eltern sind? Heute Morgen in der Gemeinde, vielleicht hat sich jemand neben dich gesetzt, ohne zu fragen. Also wir können uns die wenigsten Menschen aussuchen. Ja gut, bei der Partnerwahl, ja, da ist es anders. Martin Luther, dem sein Vater, hat ihm ja die Frau zugeordnet. Ja, also da geht es uns besser. Ja, und dann sind wir ja so verschieden. Was ich euch erzählen könnte von Rumänien, das war so eine herrliche Zeit dort, aber selbst dort kulturelle Unterschiede. Da ist eine Heugabel, wir kamen gerade richtig zum Heuen, also das von Hand. Und dann habe ich und dann eine Heugabel, dann ist der Stiel zum vierten Mal gebrochen, also jeweils an einer anderen Stelle. Dann geht der Hausvater hin und repariert es wieder und dann sage ich, sag mir bitte, wo der nächste Baumarkt ist, ich schenke euch einen Stiel, ich kann das ja nicht sehen. Sagt er, nee, der wird nochmal repariert. Ja, also ihr seht, so verschieden und wie wichtig Vergebung. Ich komme zum zweiten möglichen Stolperstein, wenn wir Dank erwarten. Dank erwarten, ab Vers 7. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig. Binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Dass kein Missverständnis aufkommt, wir sollen Menschen danken, allein schon wegen der Wertschätzung. Ich fand das toll, ich war mal kurz nach Weihnachten in einer Gemeinde zum Predigtdienst und kurz vorher haben die so ein Weihnachtsmusical einstudiert und aufgeführt. Und das Mädel, was die Hauptrolle da ausübte, die wurde dann nach vorne gebeten in dem Gottesdienst und da wurde ihr gedankt. Gehört auch zur Beziehungspflege, ja, zu unserem Duft und so zu danken. Das Problem ist aber, wenn wir Dank erwarten, weil automatisch mein Egoismus dann im Mittelpunkt steht und ich mache mich von Menschen abhängig. Ja, übersetzt euch das bitte in euren Lebenskontext. Ich bringe mal ein Beispiel aus meinem. Da werde ich von der Gemeinde zum ersten Mal eingeladen zum Predigtdienst. So, und dann, wenn ich jetzt Dank erwarte, wie reagiert der Gemeindeleiter? Wie reagieren die Ältesten? Laden Sie mich wieder ein. Und dann ist das Problem, ich bin bei Menschen leistungsorientiert, aber ich bin nicht mehr Gott gegenüber dienstorientiert. Ja, Vers 10, wer sind wir und wer ist Gott? Hat schon mal ein Sklave seinen König ausgesucht? Dass wir dem Höchsten dienen dürfen, was für ein Vorrecht, aber auch was für eine Verantwortung. Und auf Erden keinen Lohn erwarten. Wir wollen den Blick auf den himmlischen Lohn haben. Was ist das Entscheidende bei dem, was wir für Gott machen? Auf was kommt es an bei allem, wo du dich zum Beispiel hier in der Gemeinde engagierst? Dass wir dem Herrn von Herzen dienen. Und Herz ist nicht die Pumpe. Also hier wieder Seele. Um meiner Seele willen, also auch, dass meine Seele gesund bleibt. Wieder die Pflege unserer Seele. Das ist so hilfreich, dass wir den Dank für das, was wir für Gott tun, dass wir den nicht erwarten. Weil wenn ich diesen Dank erwarte, ich bin immer automatisch enttäuscht. Denn ich bekomme aus meiner Sicht immer zu wenig Dank. Aus meiner Sicht steht mir immer noch mehr Dank zu. Deswegen mache ich dir Mut. Diene weiterhin hier in der Gemeinde Gott und erwarte keinerlei Dank, am besten von gar niemand, auch nicht von den Ältesten. Und dann, selbst wenn die Ältesten Schwaben sind, ja, nichts gesagt, ist genug gelobt, dann wirst du auf einmal vielleicht überrascht, wenn du es nicht erwartest. Wie es in meiner Seele aussieht. Das zeigt sich auch nach außen, das strahlt sich aus. Und wenn ich nicht zufrieden bin in meiner Seele, jetzt also bei uns nicht zufrieden in der Seele aufgrund von zu wenig Dank, das strahlt sich automatisch aus. Und ich erschwere es auch meinen Mitmenschen. Fragt mich nicht, ob das richtig ist, meine Verhaltensweise, oder ob das fleischlich ist. Aber wenn Menschen mir begegnen, die mir sehr deutlich ausdrücken, Karl Ernst, du solltest mir danken. Ich sage euch eins, dann erst recht nicht. Und das nächste halbe Jahr auch nicht. Ja. Also, was ich sagen will, ist, ich mache es den anderen ja schwierig, meinen Mitmenschen. Und dann noch ein weiterer Gedanke, Dank hat auch automatisch mit unseren Gefühlen zu tun. Wenn uns jemand dankt, das lässt uns doch innerlich nicht unberührt. Wir sind ja kein Kühlschrank. Und da ist interessant der bekannte Vers aus Philipper 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Also immer. Und das steht gleich zweimal dort. Wir können ja unsere Gefühle nur wenig beeinflussen. Beispiel der Ehealltag. Da ist man frisch verheiratet. Ganz am Anfang dankt man ja noch der Frau für jede Kleinigkeit. Ja, was, Schatzele? Heute hast du die Treppe so schön geputzt. Oh, ich danke dir so. Wie sieht es dann nach 20 Ehejahren aus? Der Alltags, also vorher schon, der Alltagstrott ist da. Der Beruf, die Alltagssorgen, die Kinder fordern einen. Dann geht es so zu, dass der Mann zur Frau sagt, ha du, sage mal, warum ist denn das und das Hemd nicht gewaschen und bügelt im Schrank? Was soll denn das? Ja, also merkt ihr. Und da jetzt eine Entscheidung zu treffen, zu danken. Eine Entscheidung, ich will meine Frau lieben wie am Anfang. Ich sage euch ja nichts Neues, dass auch leider unter Christen die Ehescheidungen zunehmen und nicht selten hört man den Satz, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, dieses Auseinanderleben geschieht nicht innerhalb von 2 Minuten. Das ist ein Prozess. Ja, und dann zu sagen, ich will meine Frau wieder lieben wie am Anfang. Und auch zum Dank, ich möchte ohne Dank erfüllt sein. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Ich will ohne Dank glücklich sein. Ich war vor gut einem Monat in Konstanz und habe nach über 10 Jahren wieder einen Freund getroffen. Der lebt inzwischen mit der 2. Spenderlunge. Und dann hat er erzählt, sie hatten jetzt kürzlich ihren 20. Hochzeitstag. Und als sie vor 20 Jahren heirateten, ging es ihm so schlecht. Sie wussten nicht, ob sie überhaupt den 1. Hochzeitstag gemeinsam erleben oder 3 oder 5. Und jetzt schon 20. Dann dachte ich, mit dieser Einstellung sollte auch ich leben als verheirateter Mann. Jeder Tag in der Ehe ist ein Geschenk von Gott. Wir haben keine Sicherheit im Griff, wie viele gemeinsame Jahre uns Gott schenkt. Und der Dank von Menschen erfüllt uns letztlich nie vollkommen. Deswegen wollen wir auch ohne menschlichen Dank erfüllt sein. Ja, warum sollen wir im richtigen Sinne anderen danken und sie auch loben? Weil ja auch mein Verhalten sich auf ihre Seele auswirkt. Deswegen in einer dankbaren Grundhaltung leben. Hat mich stark beeindruckt vor über 24 Jahren als Bibelschüler. War ein Gastdozent, der hatte damals schon über 30, 40 Jahre Pastorenerfahrung. Da hat er erzählt, dass er einen Praktikanten hatte und mit dem ging er zu sich, zum Pastor nach Hause zum Mittagessen. Sie kamen in die Wohnung rein und schon hat es nach angebranntem Essen gerochen. Sie saßen beim Essen und der Pastor dankt seiner Frau fürs Kochen und fürs Essen. Später draußen aus der Wohnung fragt der Praktikant ihn, warum hast du geheuchelt? Sagt der Pastor, wieso habe ich geheuchelt? Ja, du hast für ein angebranntes Essen gedankt. Ja, das war nicht geheuchelt, das war von Herzen. Sagt er, weißt du, ich kenne meine Frau und ich werde heute Abend nachforschen, aber wenn meiner Frau ein Essen verbrennt, dann hat das einen Grund. Und vielleicht hat eine Frau aus der Gemeinde ihr angerufen, die in tiefen Nöten ist und meine Frau hat sich der am Telefon voll gewidmet und hat die Pfanne auf dem Herd vergessen. Hat mich stark beeindruckt, diese Grundhaltung der Dankbarkeit. Und ein dritter möglicher Stolperstein, wenn sich die Zukunft nicht im Heute auswirkt. Die Zukunft wirkt sich nicht im Heute aus. Vers 20. Einige Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Um was geht es hier in erster Linie? Jesus spricht hier noch nicht zu seinen Jüngern. Das fängt erst ab Vers 22 an. Sondern die Pharisäer stellen ihm eine Frage, wann das Reich Gottes kommt. Und er antwortet ihnen gleich doppelt. Zum einen, sie können das Kommen des Reiches Gottes nicht an Zeichen, die man beobachten kann, erkennen. Und das zweite, er, also Jesus, das Reich Gottes ist bereits da. Sie glaubten nicht an Jesus, sie haben ihn nicht als Messias, als den Erlöser anerkannt. Und von daher hatte das Reich Gottes, also Jesus, in ihnen nicht gelebt. Jesus wollte deutlich machen, dass das Reich Gottes in seiner Person bei ihnen war. Jesus möchte ins Leben kommen. Und da breitet sich dann Reich Gottes aus, wenn ein Mensch Jesus das Lenkrad seines Lebens anvertraut, dass er das Sagen hat im Leben. Es hat Auswirkungen aufs Leben. Und jetzt übertragen wir das auf uns. Natürlich kommt Jesus wieder, das ist gar keine Frage. Und dass es manche Christen gibt, die sich intensiver mit diesem Wann er kommt beschäftigen, das hat ja auch seine Berechtigung. Ich verurteile das in keinster Weise. Aber wenn Jesus in meinem Leben nicht regiert, dann bringt das alles nichts, dich mit dem Wann zu beschäftigen. Und entschuldigt bitte meine Offenheit, aber es gibt ja so Endzeitspezies, die alles im Detail exakt einordnen können. Da krabbelt im Irak eine Ameise über einen Zebrastreifen, dann wissen die ganz genau, wo wir gerade stehen. Und wisst ihr, das sind oft Themen, da kannst du deinen Charakter dahinter verstecken. Das sind Zukunftsdinge, wo eh letztlich niemand sicher weiß, wie es kommt. Aber es berührt nicht meine Baustellen, das tut nicht weh. Kürzlich an einem anderen Ort diese Predigt gehalten, dann kam anschließend einer auf mich zu, ein 60-jähriger Christ. Sagt der Karl Ernst, Gott hat geredet. Ich habe mich so auf Israel eingeschossen. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin kein Ersatztheologe in keinster Weise. Und dann hat er zu mir gesagt, ich war so mit dem Thema Israel beschäftigt, dass diese Baustellen gar nicht mehr bei mir aufkommen. Habe ich gesagt, das hast jetzt du gesagt, dieses Beispiel Israel. Das kam nicht von mir. Ja, und so gibt es Themen, die berühren mich nicht. Da werden Konferenzen angeboten zum Thema Endzeitzeichen. Dann guck mal, wie viele Christen dahin pilgern. Und dann lädst du zum Seminar ein, wie erreiche ich meinen Nachbar für Jesus. Jesus möchte in mir regieren. Und natürlich regiert er auch in alle Zukunft. Aber um was es mir geht, wir wissen letztlich das Wann nicht. Und darüber kann man brüten. Aber die Frage ist, was für Auswirkungen hat es auf mein Heute? Und auch wenn man sich mit dem Wann beschäftigt, entscheidend ist doch, dass ich innerlich bereit bin, wirklich bereit, dass mein Herr kommen kann. Hat es Auswirkungen auf mein Heute? Darf Jesus in mir regieren? Darf er meinen Charakter verändern? Ja, die Pharisäer, wann? Aber Jesus hatte null Auswirkungen auf ihr Leben. Und sie merkten gar nicht, dass Jesus bereits heute bei ihnen regieren will. Jesus will regieren. Das hat Auswirkungen. Da war ich mal wie bei euch in der Gemeinde zum Predigen. 5 Minuten vor dem Gottesdienst saß ich schon in der ersten Reihe. Und auf einmal stupft es von hinten. Und dann tat einer ganz überrascht. Was, Karl Ernst, du heute bei uns? Da sage ich, tu jetzt mal nicht so überrascht. Das steht in eurem Gemeindebrief. Dann hat er erzählt, ja du, meine Frau und ich, wir lesen den Gemeindebrief nicht mehr. Also im Gemeindebrief schon, aber wir schauen nicht mehr, wer wann predigt, weil wir uns dabei ertappt haben, je nach Name sind wir nicht motiviert, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe größten Respekt vor den beiden. Da wirkt sich Reich Gottes aus, da regiert Jesus. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch einen Blick werfen, um konstruktive Hilfe zu bekommen, um möglichst nicht zu stolpern, in 2. Petrus 1. Und da lese ich mal ab Vers 8. 2. Petrus 1, ab Vers 8. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Jetzt kommt's. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, einziehen lassen. Es geht auch im Zusammenhang um unser Wachsen, eine Beziehung, sie wächst. Und so ist es auch mit unserer Beziehung mit Jesus. Wachstum hat mit Reife zu tun. Und Vers 10 macht es deutlich, es braucht Fleiß. Ja, wir sollen alles daran setzen. Wie vorhin gesagt, es braucht eine bewusste Entscheidung von mir. Und wenn wir keinen Fleiß haben, dann kann es gefährlich werden. Dann können wir stolpern. Und jetzt möchte ich Fleiß mit Konzentration vergleichen. Beim Gehen, wir konzentrieren uns, um möglichst nicht zu stolpern. Und darum müssen wir uns befleißigen, bemühen, dass wir unsere Erwählung, unsere Berufung festmachen. Und das wird deutlich in den Versen vorher, Vers 9. Vergessen wir nie, woraus Jesus mich rausgeholt hat. Aus der Finsternis, aus dem Dreck der Sünde. Und er hat mich völlig davon erlöst und befreit und ich bin im Lichte Gottes. Das sollen wir nie vergessen, selbst nach 30 Jahren Christsein noch nicht. Und die Berufung und die Erwählung mache ich fest, indem ich mich in Gottes Willen aufhalte. Dass ich nicht bewusst Dinge tue, in Dingen lebe, die eben Gott nicht möchte. Und deswegen mache ich uns Mut. Vergiss nie deine Reinigung. Vergiss nie, was Jesus an dir und mit dir getan hat. und mach deine Berufung, deine Erwählung fest. Lebe mit ihm in allen Dingen. Und dann haben wir noch ein kleiner Tipp, um möglichst nicht zu stolpern. Das ist, indem wir aufs Ziel schauen. Wenn ihr mal einen Akrobaten beobachtet habt, der über ein dünnes Drahtseil in schwindelnder Höhe geht, dann hat er da so seine Balancierstange in der Hand, ja? Aber dann schaut auf seine Augen, die sind die meiste Zeit aufs Ziel ausgerichtet. Der läuft so, der läuft nicht zu 90% so und schaut in die Tiefen. Das würde ihn runterziehen. Lasst uns auch vermehrt auf unser Ziel schauen. Das kam in dem letzten Lied vor der Predigt so herrlich rüber. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Es ist diese Zwischenzeit. Aber wir haben dieses Ziel. Und das ist uns gewiss, ja, dass wir als errettete Kinder Gottes die Heimat, das ewige Zuhause bei Gott im Himmel haben. So, und dann stolpern wir aber trotzdem. Wie war es als Kind? Dann war Papa oder Mama da, dann kam die Hand, hat uns geholfen aufzustehen und dann aber auch noch die ersten Meter festgehalten, ja, bis wir wieder, sage ich mal, sicher im Gehen waren. Und so ist die Hand Gottes da. Ja, er lässt dich nicht liegen. Er hilft dir aufzustehen und mit ihm weiterzugehen. Und er gebraucht dich weiterhin, damit er groß gemacht wird, dass er geehrt und verherrlicht wird. Diesen Gott haben wir. Wir werden ja Kinder Gottes genannt. Wir sind seine Kinder. Das heißt, er ist unser Vater. Ja, und im Gegensatz zu allen irdischen Vätern, unser himmlischer Vater verlässt uns nie. Ja, ich habe es am Anfang erzählt. Das war jetzt kein, sage ich mal, negatives Verlassen, sondern mein Vater hat einfach seine Absenderadresse geändert. Und wir dürfen durch die Hoffnung wissen, wir sehen uns wieder. Aber unser himmlischer Vater, er verlässt uns nie. Und deswegen mache ich dir Mut. Angenommen, du liegst gerade, warum auch immer, bleib nicht liegen, sondern lass dir von Gott aufhelfen. Denn er ist ein gnädiger und ein barmherzlicher Gott. Schönes Wortspiel, barmherzlicher Gott. Ja, weil sein ganzes Herz hat er gegeben für uns in Jesus, seinem Sohn. Wir beten. Herr Jesus Christus, von Herzen danke ich dir, dass ich es schon so oft selbst erleben durfte, wie du wieder aufgerichtet hast, wie du auch nach Versagen, nach Sünde vergeben hast und wie du weitermachst. Und so danke ich dir für meine Mitchristen hier in Jettingen. Herr, danke, dass du bei jedem von uns bist. Und danke, dass wir dich auch bitten dürfen, Herr, dass wir mit deiner Hilfe nicht stolpern und wenn wir gestolpert sind, mit deiner Hilfe wieder aufstehen und weitergehen. Herr, so geben wir dir alle Ehre für deine Liebe, wir geben dir alle Ehre für deine Rettung, für die Vergebung unserer Schuld. Und Herr, das wollen wir nie selbstverständlich nehmen. Das, was wir nicht verdient hätten, hast du uns geschenkt. Lob, Dank und Ehre sei dir. Amen.